frage ich Christian.
Clara.
Wie steht es denn eigentlich um die Gasspeicher in diesem Jahr?
Ich glaube, wenn man die Presseberichterstattung so ein bisschen verfolgt, dann hat man wieder gelesen, historisch schlechte Gasfüllspeicherstände, kommt eine neue Energiekrise. Ich hatte mich tatsächlich selbst in den vergangenen Wochen und Monaten mal so ein bisschen umgehört und darüber auch geschrieben. Die sind nicht so super gut gefüllt, aber alle Gasmarktexperten, mit denen ich gesprochen habe, sagen tatsächlich, bleibt entspannt. Das deutsche System ist doch jetzt anders. Wir haben doch nicht mehr das russische Pipeline-Gas, wir haben doch Flüssiggasterminals gebaut und brauchen die Gasspeicher nicht mehr als Zwischenspeicher, sondern haben doch jetzt die Schiffe als Zwischenspeicher und können einfach so on demand auf Nachfrage Gas immer dann kaufen, wenn wir es brauchen, jetzt im Winter zum Heizen. Und lustigerweise, eigentlich sollten jetzt die Gaspreise hochgehen, aber sie sinken weiter. Das ist die aktuelle Lage. Wir haben die niedrigsten Gaspreise seit knapp 2 Jahren und in den kommenden Jahren werden sie wahrscheinlich weiter sinken. Das ist das, was ich gehört habe.
Ja, was auch daran liegt, dass die USA und Katar eben vor allem ihr Angebot immer weiter ausweiten. Das ist natürlich gut für die Verbraucher. Schlecht für diejenigen, die früher mal Geld damit verdient haben, Gas zu speichern. Und die Befürchtung ist sogar, dass der Gaspreis langfristig immer weiter sinkt. Und zwar so weit, dass sich Gas einfach wieder am meisten rechnet.
Ja, beim Heizen auch hier in deutschen Wohnzimmern.
Genau, und der Plan war ja eigentlich mal ein anderer. Dann hat man natürlich hier in Deutschland noch dazu die Gasumlage erstattet und der ETS 2, der ja vor allem Gas für Gebäude und eben Heizsysteme eigentlich einpreisen sollte, der wurde auch noch um ein Jahr nach hinten geschoben. Also so richtig sieht es eigentlich danach aus, als wäre Gas super für die Energiewende, nicht so toll.
Genau, und natürlich auch für die Wärmewende kontraproduktiv. Nicht nur für Industrie, die ja auch wieder überlegen könnte, da kann ich ja auch doch weiter Gas benutzen, sondern auch für die Kommunen, die diese Wärmewende natürlich stemmen müssen. Die müssen ja auch sagen, wie sie in Zukunft alles grün versorgen wollen, grün heizen wollen und müssen deshalb auch einen Plan vorlegen für eine Wärmewende. Und ich hatte mal geschaut, ich habe eine Umfrage gefunden vom Verband der kommunalen Unternehmen. Jede fünfte Kommune möchte ihr Gasnetz stilllegen, die Stadtwerke Mannheim, ihres bereits 2035. Und das ist natürlich in der Bevölkerung so ein bisschen schwer vermittelbar, wenn die Gaspreise gerade jetzt irgendwie den niedrigsten Stand seit Jahren erreichen und weiter sinken werden.
Stimmt, aber es gibt eben ein Gesetz, das gilt seit dem 1. Januar 2024. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch um die große Diskussion rund um das Heizungsgesetz. Und da gab es dann immer auch die Diskussion rund um die Kommunen. Und deswegen gilt eben seit 2024 das Wärmeplanungsgesetz. Und das verpflichtet große und kleine Städte in den kommenden 2-3 Jahren ihren Plan für die Wärmewende vorzulegen. Heute schauen wir da auf den aktuellen Stand, welche Herausforderungen es eben noch gibt, insbesondere wenn wir auf die Energiepreise und auf die Energiewende, die ja parallel dazu läuft, schauen. Und dazu freuen wir uns, dass Michael Reichert bei uns ist, Mitgründer und Geschäftsführer von WI Energy. Das ist ein Greentech-Unternehmen, das Lösungen für erneuerbare Energien anbietet. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Michael Reichert.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Auch von mir herzlich willkommen bei uns in Berlin. Bevor es losgeht, wie immer der kurze Hinweis. Wir möchten gerne von euch hören, was ihr über den Podcast und unsere Themen denkt. Schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts und Spotify. Dankeschön.
Herr Reichert, wie heizen Sie denn eigentlich?
Also mit unserem Unternehmen sind wir jetzt ja seit 10 Jahren am Markt und zugegebenermaßen habe ich mir vorher weniger Gedanken zu dem Thema gemacht, aber vor 5 Jahren dann auch gebaut und das natürlich auf dem energetisch dann zu dem Zeitpunkt
neu gebaut.
Hohen Level, genau, und dann auch die modernste Themen dann eingebaut und da ist die Elektrifizierung sozusagen der Wärme schon umgesetzt worden mit einer Wärmepumpenbohrung und mit einem hohen, ich sag mal, Autarkie und eigenständigen Versorgung.
Wo leben Sie denn eigentlich?
Ich lebe in Trier.
In Trier. Trier hatten wir auch schon mal hier. Die haben ja, glaube ich, schon
Stadtwerke,
irgendwie.
Ja.
Nächstes Jahr 100% Erneuerbare hatten wir, glaube ich.
Ja, das ist ein ganz innovatives Stadtwerk, mit dem wir sehr eng auch zusammenarbeiten. Ja.
Das heißt aber, vor 5 Jahren war für Sie schon klar, das rentiert sich mit der Wärmepumpe.
Absolut. Mit der Wärmepumpe, mit Solarenergie auf dem Dach und dann natürlich ergänzt mit einem Speicher.
Und dann profitieren Sie jetzt nicht von den niedrigen Gaspreisen?
Habe aber vorher auch nicht zu viel gezahlt, sozusagen.
Und wenn Sie jetzt mal auf die Wärmewende insgesamt schauen, jetzt leben Sie in einer Kommune, die da tatsächlich relativ weit fortgeschritten ist. Aber vielen Kommunen geht es ja nach wie vor so, dass es sie vor riesige Herausforderungen stellt, wirklich einen Plan für diese Wärmewende vorzulegen. Wie schätzen Sie das ein?
Ich sag mal, Sie waren ja jetzt eben schon sehr tief in den Themen drin. Ich würde zu Beginn gern nochmal einen globalen Blick auf das Thema Energie und Wärme geben, weil ich glaube, das ist vielleicht auch für die Zuhörer von Interesse, wo wir uns denn da befinden. Denn international, ich glaube, wissen wir alle, Bevölkerungswachstum ist auf vielen Ebenen findet das statt. Viele Nationen holen mit ihrem Verbrauch nach. KI-Fabriken entstehen, weitere Rechenzentren.
Der Energieverbrauch steigt global.
Genau, der
global. Enorm.
Enorm, enorm. Aus verschiedensten Gründen. Und Sie haben es eben auch schon angesprochen, traditionelle Zulieferer für den europäischen Markt sind einfach weggebrochen, sodass andere Themen, andere Lösungen im Prinzip geschaffen werden müssen. Das hat natürlich direkte Auswirkungen auf Beschaffungsmärkte, Beschaffungspreise. Und auf der einen Seite nimmt eine Politik dann Einfluss, um stabile, niedrige Preise darzustellen. Also so ein bisschen die Antwort.
Und schafft die Gasspeicherumlage ab?
Ja, schafft die Umlage ab auf der einen Seite und ermöglicht damit vielleicht auch ein anderes Timing, was wir insgesamt in der Wärme- und Energiewende benötigen. Denn wenn man auf die Wirtschafts- und Energiepolitik der letzten Jahre schaut, unseres ehemaligen Wirtschafts- und Energieministers, wurden die Themen mit einem deutlichen Fokus, aber vielleicht auch mit einem gewissen Druck nach vorn geprügelt, hätte
das
ich gesagt.
Das war jetzt Robert Habeck, von dem Sie sprechen.
Den Namen haben Sie jetzt ins Spiel gebracht, ja.
Also viele Optionen
gibt's ja nicht. Ich möchte hier kein Bashing betreiben, aber natürlich wurden viele Themen mit einem gewissen Druck und Timing nach vorne gebracht.
Ja.
Dass in diesen Zeiten, in denen wir uns da befunden haben, vielleicht vom Timing bisschen mehr Vorlauf, bisschen geordneten Strukturen, bisschen mehr Planung bedarf hätte.
Ja.
Und mit dem Thema Stabilisierung von Gaspreisen nimmt die Politik natürlich einen Einfluss darauf, um andere Themen mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf, mit einem anderen Timing auch umsetzen zu können.
Jetzt werden andere Anreize wieder gesetzt.
Es werden andere Anreize gesetzt. Auf der anderen Seite ist Deutschland trotzdem Vorreiter in der Energiewende. Atomausstieg ist entschieden, Kohlekraft wird abgeschafft. Also mutige Schritte auch, um klassische Märkte, die über teilweise 50 Jahre ja auch funktioniert haben, zu ändern. Notwendigerweise zu ändern, um in, ich sag mal, Klimazielen, die wir auch international und global haben, da Vorreiter zu sein. Für deutsche Märkte heißt das, aus, ich sag mal, klassischen, konstanten Erzeugern auszusteigen und immer mehr auf dezentrale Versorgung zu setzen. Und ja, wir haben irgendwo schnelle Zeiten, aber auf der anderen Seite benötigt es, um so eine Wende sowohl im Energiemarkt als auch im Wärmemarkt ordentlich vollziehen zu können, also diesen Change tatsächlich zu vollziehen, da braucht es einfach einer ausgereiften Planung, durchdachter Konzepte und auch einer richtigen Strategie.
Ist von der Politik oder speziell von den Kommunen?
Ich denke, es geht von der Politik los, von gesetzlichen, von planbaren Regularien, von Förderbedingungen, von Förderkriterien, auf die man sich verlassen kann und mündet und endet dann natürlich in einer regionalen Umsetzung.
Und haben wir diese Vorgaben, diesen Plan und diese stabilen Rahmenbedingungen aktuell von der Politik?
Bevor wir jetzt in die konkreten Themen einsteigen, glaube ich, ist es einfach wichtig, aus der Vergangenheit die richtigen Lehren zu ziehen und mit den durchdachten Plänen auch die verschiedenen Akteure und Marktteilnehmer, die wir in dem Segment einfach haben, auf die Reise mitzunehmen. Weil ich glaube, die soziale Akzeptanz ist in großen Bereichen einfach zu den Zeiten der Energiekrise einfach verloren gegangen. Mhm. Es gab hohe Unsicherheit bei Unternehmen, hohe Unsicherheit bei Kommunen und auch hohe Unsicherheit bei Bürgern.
Ja.
Und ich glaube, das sind Themen.
Dafür konnte jetzt die Politik natürlich nicht so ganz so viel, weil das natürlich mit einem Angriffskrieg zusammenhängt, den in Deutschland weltweit eigentlich niemand erwartet hat.
Die Amerikaner hatten hier ein bisschen mehr erwartet.
Das sind absolut internationale, globale Krisen, die man für den nationalen Markt natürlich schwer planen und beeinflussen kann. Ich spreche jetzt eher, Sie hatten es eben angesprochen, so ein Heizungsgesetz. Wenn wir uns daran einfach mal rückerinnern, was das für ein Aufruhr in der Bevölkerung hatte, weil wirtschaftliche Konsequenzen von eingeführten Gesetzen einfach nicht sauber durchdacht waren. Und das wäre gleichzeitig eine Aufforderung, diese, ich sag mal, validen, planbaren Gegebenheiten zu schaffen.
Jetzt war ja eine der großen Veränderungen, die dann aus dieser Diskussion rund um das Heizungsgesetz, aus dieser aufgebrachten Diskussion, wie Sie schon richtig gesagt haben, rausgekommen ist, dass man eben diese Wärmeplanung der Kommunen vorgezogen hat und damit ein bisschen gesagt hat, na gut, ihr mögt nicht diese zentrale Lösung aus Berlin heraus, das ist ja auch total nachvollziehbar, sollen die Kommunen erstmal selber einen Plan vorlegen. Wir hatten damals sogar mal getitelt, naja, jetzt wird das Problem weitergeschoben auf die Kommunen.
Genau, es wird
da
abgewälzt.
Da gab es auch Beschwerden dann sozusagen. Also ein bisschen, wie man es macht, macht man es falsch. Ist denn Ihr Eindruck, dass das die richtige Entscheidung war und dass es jetzt auch in den Kommunen dann damit vorangeht, dass die das jetzt mitdenken?
Also auf der einen Seite, die Einführung, wie Sie eben gesagt haben, war ja im Januar 2024 und die Umsetzung für die großen Kommunen für Mitte 26 schon vorgeschrieben. Mhm. Bei einem Thema, das an sich eine gewisse Komplexität mit sich bringt.
Beim Thema, das aber eigentlich alle auch schon seit 10, 15 Jahren vielleicht mal auf den Schirmen hätten haben können.
Ja, trotzdem zu sagen, wie soll das in dieser Kürze der Zeit valide umgesetzt werden können?
Aber es geht ja erstmal nur um einen Plan, oder?
Es geht erstmal nur um einen Plan, natürlich. Trotzdem, um, ich sag mal, eine kleine Lanze für die Kommunen zu brechen, diese Einfachheit und in Genehmigungsprozessen, dieser Bürokratieabbau, über den schimpfen wir als Unternehmen natürlich auch. Ja, wir kämpfen mit immer längeren Bearbeitungszeiten. Mhm. Wir kämpfen mit immer längeren Fristen. Teilweise Themen, wo es überhaupt gar keine Fristsetzung gibt. Teilweise mit Gutachten, die an Latten immer länger werden, an Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Mhm. Das behindert natürlich auch eine Schnelligkeit in der Umsetzung. Aber auf der anderen Seite trifft das Thema natürlich die Kommunen genauso. Ja? Neben den ganzen bürokratischen Auflagen, die, ich sag mal, wir als Unternehmen erfüllen müssen, muss ja irgendwer bei den Kommunen und Behörden das Thema auch bearbeiten. Und dieser Bürokratieabbau, diese Digitalisierung, die Vereinfachung von Genehmigungsprozessen, die würden wir als Unternehmen uns wünschen. Und ich glaube, viele Kommunen würden sich auch freuen, dass die vereinfachten Regularien auch zentral erstmal gesteuert.
Ich habe den Eindruck, diese Botschaft ist in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren angekommen bei allen, weil das tatsächlich jeder anspricht und jede, die bei uns zu Gast sind. Mhm. Ob man das dann hinbekommt, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich weiß immer nicht, ob man die deutsche Bürokratie so weit entflechten kann, dass man da wirklich, wirklich große Fortschritte macht. Natürlich kann man immer sagen, wir geben wieder mehr Eigenverantwortung ab und es muss nicht alles nochmal begutachtet werden, sondern es gibt, wie heißt dieses neue, diese neue Regelung, man, wenn das nicht beantwortet wird in einer gewissen Frist, dann ist es einfach genehmigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, was Sie sich erhofft haben. Ob das
wäre ein Teil der Lösung auf jeden Fall. Nur mit Blick auf den Zusammenhang zwischen Energiewende und Wärmeplanung war es natürlich logisch, nach der Energiewende gleichzeitig das Thema der Wärme mit anzupacken, weil ungefähr 50% der benötigten Energie in Deutschland wird für das Thema, ich sag mal, Heizung, Wärme und auch Industrieprozesse benötigt.
Und ich kann noch eine zweite Zahl nachliefern. 80% der deutschen Heizwärme stammen nach wie vor aus fossilen Quellen wie Gas und Öl, sagt der Verband der kommunalen Unternehmen.
Genau.
Also wir müssen viel tun.
Unsere Informationslage bestätigt, die Zahl zwischen 70% und 80% ist in jedem Jahr gleich. Aber natürlich immer noch ein hoher Verbrauch von, ich sag mal, fossilen Quellen. Mhm. Und das ist, glaube ich, einhergehend, wenn wir elektrifizieren, wenn wir auf dezentrale Versorgung setzen. Also verschiedene Erzeuger, Wind, Solar, Biogas, diese Themen, diese verschiedenen Sektoren intelligent miteinander zu kombinieren. Das könnte für Deutschland auch eine Riesenchance nochmal werden, braucht aber, wie gesagt, eine gewisse Vorlaufplanung.
Ich bin, ich sag's jetzt mal so leicht überrascht, weil Clara hat sie ja als Green Tech Unternehmen vorgestellt. Sie machen ja auch Solar, also sie elektrifizieren ja selber. Eigentlich sollten sie sich doch freuen, dass es so eine gewisse Dringlichkeit gibt in den Kommunen, sich endlich mal mit modernen grünen Heizlösungen auch zu beschäftigen, weil dafür braucht man ja auch erneuerbare Energien, dafür braucht man ja auch Strom idealerweise.
Also grundsätzlich freuen wir uns natürlich, in dem Marktumfeld unterwegs zu sein. Aber auf der anderen Seite hilft das keinem der Marktteilnehmer, wenn man mit der Brechstange ein Thema wirklich, ich sag mal, durch verschiedene Apparate durchprügeln will. Neben den Kommunen ist natürlich das Thema Netz und Stromnetz ein Thema. Und auch bei den Akteuren am Markt ist natürlich durch einen gewissen, ich sag mal, gewisse Dynamik in dem Markt, formulieren wir es mal vorsichtiger, ist der Arbeitsaufwand natürlich auch immens gestiegen. Das heißt also, die Unternehmen, ich habe es eben gesagt, dass wir aus dem über 50 Jahre alten traditionellen Strommarkt kommen, den komplett zu ändern, das braucht einfach eine gewisse Vorlaufzeit.
Das ist
verändern in die Richtung, vielleicht noch eine Anmerkung dazu, dass die verschiedenen Erzeuger an sich, ich sage mal, auf Jahressicht in der Periode zu bleiben, sehr gut prognostizierbar sind. Aber je kürzer die einzelnen Zeiträume, desto mehr haben wir gewisse Abweichungen von einem Tag auf den nächsten, also eine gewisse Saisonalität. Und diese verschiedenen Erzeuger und Verbraucher und auch Speichermedien zusammenzubekommen, da braucht die Versorger auch Zeit, da reinzuwachsen.
Und das ist, weil wir es am Anfang angesprochen haben, mit den Gasnetzen zu sagen, dass man die abschaltet oder stilllegt, wenn die Gaspreise sinken. Dazu kommt ja, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, wir hatten in der letzten Folge des Jahres Franziska Giffey bei uns, die Senatorin für Wirtschaft und Energie von Berlin. In Berlin wird das Stromnetz in den kommenden Jahren, die Kapazitäten werden verdoppelt bis 2033. Ich glaube, das ist mal so eine dreistellige Millionensumme, die da jedes Jahr investiert werden muss. Heißt, die Kommunen müssen nicht nur das Gasnetz eigentlich stilllegen, idealerweise, sondern müssen gleichzeitig ihre Stromkapazitäten, also auch ihre Stromnetze verdoppeln, haben keine Einnahmen mehr über die Gasnetze, müssen gleichzeitig Geld ausgeben für die Stromnetze, und das ist so eine Doppelherausforderung.
Absolut. Es gab im letzten Jahr eine Studie vom BMWK, die genau die zwei Komponenten beleuchtet hat. Auf der einen Seite, wie viel Stromverbrauch wird denn in Deutschland entstehen? Und da sagt die Studie, dass das sich bis 2045 verdoppeln wird. Und wo kommt denn der Strom überhaupt her? Auf der Erzeugungsseite, dass die Kapazitäten in Wind und Solar in dem Zeitraum sich verfünffachen müssen, um überhaupt, ich sag mal, diesen Bedarf im Prinzip in Deutschland auch relativ autark decken zu können.
Und ist das möglich?
Aus unserer Perspektive ist das möglich, absolut. Natürlich, Sie haben es eben angesprochen, kommen da riesige Investitionen auf uns zu. Ja, und das ist unser Ansatz, möglichst viele Akteure in dem Feld zu vereinen und mitmachen zu lassen. Wir haben das als Sharing Economy identifiziert, also diesen Begriff für uns in die...
Also Sie als Unternehmen.
Als Unternehmen in unserer Firmenstrategie mit aufgenommen. Und Sharing Economy bedeutet für uns, dass wir entlang aller Wertschöpfungsthemen oder Wertschöpfungsketten sehr stark auf Kooperationen setzen. Und darauf setzen, zu kooperieren, Synergien zu nutzen. Jeder bringt seine Stärken ein, um wirklich gemeinsam und schneller und zielgerichtet an der Energiewende zu arbeiten. Und das betrifft natürlich klassisch Unternehmen, mit denen wir kooperieren, aber es geht auch über Kommunen und Bürger weiter. Und das ist unsere Erfahrung, eben nicht mit der Brechstange schnell irgendwas machen zu wollen, sondern wirklich ordentlich strukturiert Leute mitnehmen, zu informieren und jeden an den Projekten teilhaben zu lassen.
Ja.
Ja, und das führt zumindest nach unserer Erfahrung dazu, dass Leute verstehen, warum Sachen gemacht werden. Und wenn dieses Verständnis einfach da ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zumindest mal nicht dagegen ist und vielleicht sogar Befürworter wird, viel größer.
Es führt aber historisch gesehen nicht auch zur Wahrscheinlichkeit, dass die Leute so klitzekleines bisschen bequem werden und sich einfach ein bisschen, man kennt das von den Hausaufgaben, die macht man auch immer erst auf den allerletzten Drücker, wenn man sie unbedingt machen muss.
Ich war kein guter Schüler, deswegen kann ich mich da direkt wiederfinden.
Ja. Die Frage ist ja tatsächlich, wir wollen es einerseits unbedingt schneller und unbürokratischer, andererseits sollen alle daran teilhaben können, sich mit engagieren können. Da ist ja einfach immer eine große Diskrepanz zwischen diesen zwei Wünschen. Wie lassen die sich miteinander vereinen? Weil die Schnelligkeit kriegt man ja nur rein, wenn man tatsächlich mal einen Weg vorgibt und sagt, so läuft es. Oder glauben Sie, man kriegt das parallel hin?
Aus unserer Perspektive kann es parallel laufen, ja, natürlich. Aber es bedarf einfach ein paar Vereinfachungen und auch, ich sag mal, im abgestimmten Weg. Und da steht uns teilweise unser Föderalismus etwas im Weg. Sie haben das angesprochen. Wie ist so eine Aufgabenverteilung in so einem Land? Natürlich ist es eine Schwierigkeit, je mehr Teilnehmer ich habe, eine Meinung zu bilden, sozusagen. Eine gemeinsame Meinung zu bilden, die aber dann valide ist und schneller in die Umsetzung kommt. Jetzt beispielsweise, wenn wir ein Photovoltaikprojekt planen, geht das in eine sogenannte Offenlage. Das heißt, also da darf jeder Bürger seine Einwände dagegen erheben. Wenn ich natürlich die Bürger im Vorfeld abgeholt habe, informiert habe, eingeladen habe zur Diskussion, zur Kommunikation, dann sagt, du kannst mitmachen, du kannst mit investieren, du kannst nachher hier deinen Strom vor Ort kaufen, dann ist eine Wahrscheinlichkeit, dass Einwände dagegen erhoben werden, im Vorfeld vielleicht etwas minimiert. Ja, das wäre so ein Beispiel einer Sharing Economy. Und dann gleichzeitig die Kommune mitzunehmen und zu sagen, okay, wie kannst du profitieren? Wo kannst du Strom für deinen Bedarf im Prinzip hier vor Ort direkt kaufen? Ja, je nachdem, wie die weiteren Entwicklungen in dem Strommarkt durchgeführt werden, kann das auch Vorteile geben, indem man dezentral, regional vor Ort den Strom direkt nutzt und auch weniger die Netze belastet, um dann auch von Entgelten befreit zu werden. Also wirklich de facto einen Kostenvorteil im Stromtarif sozusagen zu haben.
Und wie erleben Sie vor Ort in den Kommunen die Ressourcen, die dafür da sind? Also was wir immer wieder hören, ist, dass alle sagen, es ist ja schön und gut, aber irgendwer muss es halt dann auch machen. Ja. Und viele sind damit, naja, überfordert wäre jetzt so negativ konnotiert, aber für die ist es eben auch eine ganz neue, riesige Aufgabe, die dazukommt zu dem vielen anderen, was in den Kommunen erledigt werden muss. Also können Sie das aus der Praxis mal ein bisschen beschreiben?
Da würde ich jetzt sagen, da habe ich eher ein Schmunzeln als Unternehmer, weil die Einschätzung teilen wir. Und wir haben auch dort kommen wir mit unserem Modell, rennen wir eigentlich offene Türen ein, weil die Kommunen, in Anführungsstrichen, ich möchte jetzt nicht in Schutz nehmen, aber was sollen die noch alles machen? Jetzt auch noch Spezialist in Wärmewende, Spezialist im Energiemarkt, Spezialist in der Umsetzung, eine Wärmeleitplanung und eine Energiepotenzialanalyse zu machen, ist das eine Thema. Aber dann auch in die Umsetzung zu kommen, in die Finanzierungsthemen zu kommen, Themen errichten zu lassen und danach auch zu wissen, okay, wie betreibe ich denn jetzt die ganzen Anlagen? Das, glaube ich, ist auch zu viel des Guten erwartet, dass jede Kommune das auch noch zusätzlich aufbauen soll.
Das machen und Sie dann netterweise für die Kommunen. Das machen Sie dann netterweise für die Kommunen.
Zumindest, Angebot. Ich sag mal, wir leben in Deutschland von einem breiten Mittelstand. Hm. 70-80% aller Arbeitsplätze sind im Mittelstand aufgehoben und das, glaube ich, ist schon ein Plädoyer, das als Land auch zu fördern und aktiv diese Themen einzugehen. Weil neben uns gibt es auch andere Firmen, die genauso bereitstehen, das Thema nach vorn zu treiben.
Das ist ja auch das, was diejenigen, die in der Transformation, in der Klimatransformation ja vor allem einen wirtschaftlichen Vorteil sehen, immer wieder betonen und herausstellen. Also sie wollen eigentlich sagen, daraus können neue Arbeitsplätze entstehen, sogar mehr als vorher. Im Moment sehen wir aber in der Wirtschaft ja einen ganz krassen Gegenzug, der sagt, nee, bitte nicht, wir wollen eigentlich lieber mit dem Alten weitermachen. Jetzt sind Sie ein Unternehmer, der gerne mit dem Neuen vorangehen möchte. Wie erleben Sie dieses politische Umfeld für Sie?
Naja, wenn wir den Geschäftsklimaindex anschauen, ist der, glaube ich, in den letzten 20 Jahren auf einem historischen Tief. Mhm. Und die wirtschaftlichen Kennzahlen, die sollten uns auf jeden Fall wachrütteln. Ja, wachrütteln in der Hinsicht, dass wir jetzt noch rechtzeitig die richtigen Maßnahmen, die richtigen Veränderungen für unser Land einführen. Es gibt politische Strömungen, die in eine Richtung gehen, die wir nicht gut finden. Ich möchte aber auch gar nicht politisch werden. Aber allein auf der wirtschaftlichen Seite haben wir Insolvenzmeldungen, ich glaube, im historischen Allzeithoch. Mhm. Wir haben eine Wirtschaft, die ins Stottern gerät, sagen wir mal Stottern. Und mit Energiewende und Wärmeleitplanung sehen wir schon ein großes Potenzial, da auch Arbeitsplätze zu schaffen.
Weil es so viel zu tun gibt.
Weil es so viel zu tun gibt, ja. Und vielleicht auch aus anderen Märkten oder Branchen Personen zu übernehmen, ganz klar.
Und warum wird das so wenig wahrgenommen oder warum geht es da so schleppend voran? Theoretisch müssten Ihnen ja die Leute irgendwie die Türen einrennen und sagen, oder eben es müsste parallel noch viel mehr Neugründungen auch in dem Bereich geben.
Ich sage mal, allein auf unsere Firma geschaut, sind wir an einem guten Standort. Wir haben die Fachhochschule in Trier, die Universität Trier und auch einen Umweltcampus in unmittelbarer Nähe. Das heißt an jungen Fachkräften mangelt es uns nicht. Ja, und auch wir verspüren einfach bei der jungen Generation, auf die so viel oder oftmals geschimpft wird, dass diese sinnvolle Tätigkeit schon junge Personen anzieht und auch begeistert, damit zu machen. Also ich habe schon den Eindruck, dass diese sinnvolle Tätigkeit offene Türen einrennt. Und nicht nur bei der jungen Generation, sondern auch, wenn wir in Bürgerversammlungen die Konzepte vorstellen, dass die Menschen sagen, cooler Ansatz, innovativ, ich weiß, im Prinzip kann ich vor Ort gucken, wo kommt unser Strom her. Ja, also dieses auch greifbar zu machen. Ich sag mal, die deutsche Einstellung ist, der Strom ist gelb und kommt aus der Steckdose. Also das wirklich spürbar zu erleben, das kommt, glaube ich, gut an.
Und wenn wir das jetzt nochmal zurück auf die Wärmewende beziehen, sehen Sie denn, dass diese Sachen zusammengedacht werden? Denn es ist ja klar, dass wenn wir mehr Wärme elektrisch zur Verfügung stellen wollen, dass es dann eben auch das entsprechende Stromnetz dafür braucht. Das stellt auch die ein oder andere Kommune vor, große Herausforderung. Christian hat das eben schon mal mit Berlin ein bisschen angedeutet. Also wird das wirklich aus einem Guss gedacht? Wäre das etwas, wo man die Kommunen noch weiter unterstützen müsste oder beziehungsweise mehr in diese Richtung gehen müsste, weil im Moment ist es ja eigentlich ein getrenntes Vorhaben. Man hat die Wärmeleitplanung und man hat die Energiewende.
Ja, die ergänzen sich, glaube ich, sehr sinnvoll. Und der erste Schritt ist tatsächlich, ich sag mal, die Energie erstmal zu schaffen und auch bereitzustellen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wenn wir heute, mal ein Beispiel aus der Praxis, wenn wir heute starten mit der Planung eines Photovoltaikparks, haben wir vor, sagen wir mal, 3-4 Jahren ungefähr 24 Monate benötigt bis zur Errichtung. Also bis alle Prozesse
erledigt sind. Freiflächenpark.
Genau. Mhm. Da sind wir jetzt bei 48 Monaten. Das heißt also, ich brauche auf jeden Fall auch eine gewisse Vorlaufzeit, um die Energie sozusagen bereitzustellen, bis die Parks errichtet sind, um die Energie dann der Wärmeleitplanung oder den Lösungen dann auch anbieten zu können. Die technische Voraussetzung, um das zu können, das ist, ich möchte jetzt sagen Klacks, aber das ist machbar.
Und haben Sie die Sorge, dass in den Kommunen dann eben, man kann ja nur von dem ausgehen, was gerade da ist und wenn da noch ein bisschen Schwung reinkommt, dann ist das ja nicht unbedingt mit in den Planungen mit drin. Das heißt, es könnte sein, dass sehr viele Häuser dann doch eben an das Fernwärmenetz angeschlossen werden sollen, wenn man sagt, das wird schwierig da mit der Elektrifizierung und den Wärmepumpen. Also haben Sie die Sorge, dass man am Ende da wieder in eine Struktur reinläuft, die dann eigentlich sehr schnell wieder überholt ist?
Also die Themen sind schon anspruchsvoll, die wirklich in der Breite umzusetzen. Ja, und es geht ja los, dass Energie erzeugt wird, dass Energie gespeichert wird und die Schritte, die danach kommen, da muss man sich natürlich wirklich genau den Bestand anschauen. Also, welche Immobilien habe ich? Wie ist die Altersstruktur? Was muss denn da eigentlich durchgeführt werden? Also, diese Daten zu beschaffen, damit eine Kommune agieren kann, oder auch die Dienstleister, die damit ins Spiel kommen. Das ist schon anspruchsvoll, um dann wirklich ein passgenaues Konzept zu erstellen. Da sind schon noch ein paar Schritte zu gehen. Also das hört sich natürlich auf der Oberfläche einfach an, aber das wirklich sehr granular umzusetzen, das ist schon anspruchsvoll, keine Frage.
Ziehen denn alle Kommunen mit? haben die das alle, also weil ich glaube, nächstes Jahr geht's los. Da müssen die ersten größeren Kommunen, also die Großstädte, genau, müssen ihre Planung vorlegen. Ich glaube, die sind doch alle mehr oder weniger gut dabei. Aber ich glaube, wie beim Smart Meter Rollout, die kleineren Verteilnetzbetreiber das Problem sind, sind es auch bei der Wärmeplanung die kleineren Kommunen, weil eben nicht so viel Personal und dann auch nicht so viel Know-how oder einfach die Kapazitäten vorhanden sind. Die kleineren Kommunen sind eher so die Sorgenkinder, habe ich herausgelesen aus dem, was ich in der Vorbereitung gelesen habe.
Ich kann jetzt nicht für den ganzen deutschen Markt sprechen, aber die Erfahrungen, die wir gesammelt haben in unseren Kooperationen mit Stadtwerken, da sind einige, die sind sehr innovativ unterwegs. Mhm. Die haben schon große Schritte getan. Andere tun sich noch schwer und ja, sehen einfach immense Herausforderungen auf sich zukommen, was die Finanzierbarkeit des ganzen Apparates anbetrifft. Mhm. Ja, das würde ich auch schon
so. Weil das Gasnetz eben weg muss oder weil die Stromnetz verdoppelt werden muss? Oder was genau ist die, also wo sind die Nadelöhre beim Finanzieren?
Beim Finanzieren sind nachher die vielen Themen, die auf so ein Stadtwerk einprasseln sozusagen. Ja, das ist ja nicht nur die Stromversorgung, die Wärmeversorgung, oftmals öffentlicher Nahverkehr, Infrastruktureinrichtungen. Ja. Also es sind ja viele verschiedene Themen, die so ein Stadtwerk zu bedienen hat. Ja, und dann ein Gasnetz umzubauen, da kommen schon viele, viele Kosten auf die zu.
Und so über den Daumen gepeilt, können Sie sagen, 5% sind wirklich Sorgenkinder, um die man sich Sorgen machen muss? Oder ist das gar nicht möglich?
Da kann ich keine Auskunft, also keine valide Auskunft treffen, ja.
Dann wollen wir das neue Jahr natürlich gerne, so wie es auch in diesem Podcast Tradition hat, konstruktiv beginnen. Was stimmt Sie denn optimistisch, dass es in diesem Jahr ordentlich vorangehen kann und dass hoffentlich bis Juni 26 der grobe Plan in den größeren Städten dann auch steht für die Wärmewende?
Was mich sehr positiv stimmt, ist, dass wirklich nicht nur theoretische Modelle besprochen werden, sondern dass tatsächlich, und das verspüren wir schon, wirklich Vereinfachungen in dem ganzen Genehmigungsprozess durchgeführt wurden. Also die sind in dem Jahr, in den letzten 3-4 Monaten wirklich in der Art beschlossen worden.
Da haben sich die lauten Beschwerden dann doch gelohnt.
Dass wir signifikant schneller in den Genehmigungsprozessen sind, sodass wir auf unser Geschäftsmodell schon einige Projekte umsetzen können, wo wir vorher Bedenken hatten, ob wir die im nächsten Jahr umsetzen können. Wir haben im letzten Jahr oder in den letzten 2-3 Jahren sehr stark in die Weiterentwicklung von unserem Modell Photovoltaik mit Speicheranlagen und Stromvermarktung investiert und sind da absolut optimistisch, dass wir da im nächsten Jahr die ersten größeren, kommunalen Energiefabriken umsetzen können.
Kommunale Energiefabriken, auch ein schönes
Wort. Den Begriff merken wir uns schon mal.
Ja.
Herr Reichert, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Dankeschön.